Sascha Lobo und Holm Friebe. Wir nennen es Arbeit. Um 6.30 Uhr aufstehen, nach dem Frühstück schnell los zur Arbeit, Punkt 8 Uhr anfangen, um 12 Uhr ist Mittagspause. Vor 18 Uhr darfst du nicht nach Hause. Der Chef bestimmt über alles, was du zu tun und zu lassen hast. Es bleibt nicht mal eine freie Minute, um einfach mal über Arbeitsprozesse und Verbesserungen nachzudenken. Falls du fest angestellt bist, ist es gut möglich, dass dein Job dich ziemlich nervt. Zu Recht, besonders weil es heutzutage auch anders laufen kann. Als Freiberufler oder Selbstständiger kannst du dir deine Arbeit und deine Zeit so gestalten, wie du willst. Du kannst im netten Café um die Ecke arbeiten oder einfach direkt im Bett bleiben. Um 6 Uhr morgens anfangen oder bis mittags schlafen, ganz wie du willst. Und noch viel wichtiger, du hast die Möglichkeit, dich zu entfalten und Freude an der Arbeit zu finden. Ermöglicht wird dieser Lebensstil der digitalen Bohème durch das Internet. Link Nummer 1. Im Web 2.0 werden Konsumenten zu Prosumenten und die Produktion wird demokratisiert. Prosumenten? Was soll das denn sein? Das Wort ist eine Schöpfung des US-amerikanischen Futuristen Alvin Toffler. Es ist eigentlich ganz einfach. Prosumenten sind Konsumenten, die selbst etwas produzieren. Heute kann so gut wie jeder etwas herstellen. Der technische Fortschritt hat die Produktionsmittel in vielen Bereichen demokratisiert. Denn die Technologien, die wir heute zur Herstellung von Texten, Filmen, Musikaufnahmen oder Bildern verwenden, sind so günstig, dass fast jeder sie sich leisten kann. Wo vorher noch ein Hollywood-Studio nötig war, reicht heute ein Laptop. Auch in anderen Bereichen fördert das Internet die Entstehung von Minipreneuren. Das sind Kleinstunternehmer, die ihre Waren und Dienstleistungen anbieten. Durch Blogs, Webshops oder eine eigene Homepage finden sie ihre Abnehmer. Chris Anderson, der ehemalige Wired-Chefredakteur, schreibt in seinem Buch The Long Tail, dass dadurch die Zahl an Produkten, die angeboten werden, ins potenziell Unendliche steigt. Für jede Nische gibt es die passenden Angebote. Zum Beispiel werden sogenannte Microzines produziert, also Zeitschriften, die sich an eine so kleine Zielgruppe richten, dass sie sich am Kiosk nie behaupten könnten. Auch bei Amazon findest du heute unzählige Nischenbücher, nach denen du im Buchladen um die Ecke vergeblich suchen würdest. Als Prosumenten sind wir selbst daran beteiligt, wie unsere Produkte aussehen und funktionieren. Wir lassen uns unsere Duschvorhänge und T-Shirts individuell bedrucken. Bei Open-Source-Programmen entwickeln wir sogar selbst Funktionen. Das klappt ziemlich gut. Die quelloffene Software Firefox ist zum Beispiel dem Internet Explorer haushoch überlegen. Vielleicht erleben wir gerade, wie das Internet unser ganzes Wirtschaftssystem verändert. Weg von der industriellen Massenproduktion hin zu Nischen, Manufakturen und Einzelstücken. Auch die Wegwerfgesellschaft ist vielleicht schon bald passé, denn dank Seiten wie eBay oder Kleiderkreisel können wir heute so gut wie alles wiederverkaufen, wenn wir es nicht mehr haben wollen. Link Nummer 2. Das Internet schafft ganz neue Geschäftsmodelle und Verdienstmöglichkeiten. Wer Sachen auf eBay verkauft, Webshops optimiert oder Affiliate-Marketing betreibt, hat meistens Schwierigkeiten damit, seinen Großeltern zu erklären, was er da eigentlich macht. Kein Wunder, denn vor nicht einmal 20 Jahren gab es all das überhaupt nicht. Diese Möglichkeiten eröffnete erst das Internet. Es sorgt dafür, dass viel mehr Menschen als früher an der Ware Aufmerksamkeit verdienen. Denn für diese Aufmerksamkeit wird in den Bereichen der kontextuellen Werbung und des Affiliate-Marketings einiges bezahlt. Die kontextuelle Werbung hat Google mit seinem Produkt AdSense erfunden. Dabei werden Anzeigen verkauft, die zum Inhalt der jeweiligen Seite passen. Eine automatische Analyse erfasst, welche Produkte thematisch mit einer bestimmten Seite, zum Beispiel einem Outdoor-Blog, übereinstimmen. Der Betreiber des Blogs kann dann die passende Werbebanner, zum Beispiel Anzeigen für Wanderstiefel, auf seiner Aussteiger- und Reisewebsite anzeigen lassen. Wenn ein Leser darauf klickt, bekommt der Seitenbetreiber einen großen Teil des Geldes, das über diese Anzeige eingenommen wird. Diesen Trick nutzen viele, die vom Bloggen leben. Aber nicht nur Blogs und Werbung, sondern auch Computerspiele sind heute eine echte Einnahmequelle. In vielen Games kann Spielgeld verdient werden, das an echte Währungen geknüpft ist. In einigen Spielen wird heute Geld im Wert des Bruttoinlandsprodukts kleiner Staaten umgesetzt oder sogar mehr. Auf der Rollenspielplattform Second Life gibt es zum Beispiel Notare, Modedesigner oder Detektive, die alle mit diesen Berufen in der virtuellen Welt reales Geld verdienen. Angie Chung, Die virtuelle Persönlichkeit einer Lehrerin aus Hessen hat in Second Life Grundstücke von den Betreibern gekauft und diese mit in der Spielesoftware enthaltenen Mitteln verschönert. Die entstandenen Villen- und Inselgrundstücke hat sie an andere Spieler weiterverkauft. Auf diese Weise hat sie in kurzer Zeit $200.000 Gewinn gemacht, trotz $25.000 Steuern, die sie an den Spielbetreiber zahlen musste. Das Internet hat aber nicht nur die Produktion demokratisiert und neue Möglichkeiten zum Geldverdienen erschaffen, sondern es hat auch unsere Medienlandschaft vollkommen verändert. Blink Nummer 3. Die Blogs des Web 2.0 haben unsere Medienlandschaft verändert. Obwohl wir gerne ab und an über neue Websites, Spiele oder Apps staunen, haben wir schon ganz vergessen, wie umfangreich das Internet unser Leben verändert hat. Eine wichtige Rolle dabei spielen Blogs, denn sie haben es ermöglicht, dass wir heute an Informationen kommen, die uns früher verborgen geblieben wären. Sie haben zum Beispiel den Spielraum für politische Meinungsäußerungen enorm erweitert. Die Anfänge der Blogs liegen im Usenet, dem relativ unbekannten Vorläufer des Internets. Darin wurden sogenannte Newsreader zur Kommunikation genutzt, in denen sich User zu bestimmten Themen austauschen konnten. Diese Newsreader haben die heutige Diskussionsweise im Internet stark geprägt. Die Blogs selbst waren ziemliche Spätzünder. Zu Zeiten der New Economy wurden sie kaum genutzt, obwohl sie technisch wenig Aufwand erfordern. Dabei wurde das Bloggen schon früh sogar als literarische Form genutzt, zum Beispiel ab 1996 von Elfriede Jelinek und ab 1998 von Reinhard Goetz, der den Blog Abfall für alle schrieb. Heute konkurrieren Blogs erfolgreich mit den Massenmedien um die Aufmerksamkeit der Leser. Sie sind ein schnelles, emotionales Medium und erweitern den eigenen Radius ungemein. Denn jeder Blogger folgt anderen Blogs. Und so entstehen Netzwerke, die vorher wegen der räumlichen Distanz oder sozialen Differenzen undenkbar gewesen wären. Mittlerweile nähert sich der Journalismus einer Blog-Redaktion an, um die Blogger wieder für sich zu gewinnen. Die Homepages der großen Zeitungen werden Blogs immer ähnlicher. Mit der Verbreitung von Smartphones gibt es auch zunehmend mehr Videoblogs und Podcasts von einzelnen Personen, die damit den Fernseh- und Radiosendern Konkurrenz machen, auch von Personen des öffentlichen Lebens. Hier in Deutschland war zum Beispiel Angela Merkel neben Muammar al-Gaddafi und dem kambodschanischen König Norodom Sihanouk eine der ersten Regierungschefs mit eigenem Videoblog. Seit der Entwicklung des Web 2.0 hat damit jeder, der etwas zu sagen hat, die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die das Gesagte interessiert. Blink Nummer 4. Das Modell Festanstellung hat ausgedient. Sowohl unsere Produkte als auch unser Medienkonsum werden also immer individueller. Das ist auch kein Wunder, schließlich war die Individualisierung eine der bedeutendsten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Richtig zum Tragen kommt sie aber erst, wenn wir auch noch selbst entscheiden, wie, wann und wo wir arbeiten wollen. Vermutlich müssen wir dir das nicht erzählen, aber Erwerbsarbeit macht viele Menschen unzufrieden. Wer in einem Unternehmen Karriere machen will, muss seine eigenen Ideale und seine Freiheit aufgeben und sich in geistige und materielle Abhängigkeit begeben. Was du für richtig hältst, gilt in deinem Unternehmen vielleicht als falsch. Anstatt Zeit mit deinen Freunden zu verbringen, bist du dort an Kollegen gefesselt, die du vielleicht nicht ausstehen kannst. Ein weiterer wichtiger Punkt zur Problematik von Unternehmen kommt aus der Systemtheorie. Sie besagt, dass eine Organisation, die sich immer mehr nach außen abschließt und mit sich selbst beschäftigt, je größer sie wird. Übersetzt in die echte Welt bedeutet das, je größer ein Unternehmen ist, desto unwichtiger wird die eigentliche Arbeit. An ihre Stelle tritt die interne Firmenpolitik. Nur wer sich mit ihr auskennt, hat Erfolg. Irgendwann ist es egal, ob du gute Arbeit machst oder ein tolles Produkt herstellst. Es geht nur noch darum, deinen Chef zu beeindrucken und Konkurrenten auszustechen. Kompetenzen treten in den Hintergrund. Opportunismus und Hierarchien bestimmen den Arbeitsalltag. Kein Wunder also, dass Angestellte nicht glücklich sind. Laut einer 2004 durchgeführten Studie des Gallup-Instituts, in der 1800 Arbeitnehmer befragt wurden, ist nur einer von 10 motiviert und 70% der Befragten machen nur das, was ihnen vorgeschrieben wird. So macht Arbeit keinen Spaß. Auch die vermeintliche Sicherheit, die eine Festanstellung bietet, ist heute eine Illusion. 2005 waren zwar noch 80% aller Erwerbstätigen Festangestellte, aber durch prekärer werdende Beschäftigungsverhältnisse sind ihre Stellen bedroht, beispielsweise weil gespart werden muss oder Maschinen bestimmte Tätigkeiten übernehmen. Das erhöht den Druck auf die Arbeitnehmer. In den letzten Jahren ist die digitale Bohème entstanden. Sie zeigt, dass Arbeiten auch anders geht. Man kann Spaß haben, die eigenen gesellschaftlichen Vorstellungen und Ideale leben und dabei auch noch Geld verdienen. Und wie sieht das aus? Link Nummer 5. Die digitale Bohème arbeitet selbstständig und kreativ. Was ist eigentlich diese digitale Bohème? Die Bezeichnung leitet sich von einer anderen Bohème ab. Einer Gruppe von Menschen, die zuerst in Paris und später auch in anderen europäischen Großstädten in den Kaffeehäusern anzutreffen war. Diese Menschen verrichteten keine reguläre Lohnarbeit, aber zählten auch eindeutig nicht zu den gesellschaftlichen Verlierern. Die Bohème stellte früher und stellt auch heute noch einen attraktiven Gegenentwurf zur Bürgerlichkeit dar. Sie versucht, ideelle Werte zu schaffen, während das Bürgertum eher an materiellen Werten interessiert ist. Spontanität und Kreativität der Bohème waren schon immer anziehend. Das passt zum modernen Lebensgefühl. Seit den 1960er Jahren werden Produkt und Qualität immer unwichtiger, stattdessen tritt zunehmend die Ästhetik von Image und Marke in den Vordergrund. Auch große Firmen wie Nike und Apple haben sich etwas vom Stil der Bohème abgeguckt. Vor allem Apple hat mit seinem Look und der Werbung eine Marke kreiert, die für einen künstlerischen Lebensstil und Kreativität stehen soll. Der schöne, leichte und unbeschwerte Lebens- und Kleidungsstil der Bohème ist heute also erfolgreicher als je zuvor. Die neue digitale Bohème möchte aber nicht nur in diesem Stil konsumieren, sondern sie verändert auch aktiv ihre Arbeitsumwelt, und zwar indem sie selbstständig arbeitet. Ihr sind eigene Arbeitsziele und individuelle Bindungen wichtiger als Karriere. Daher kann diese Gruppe von Menschen auf die Festanstellung verzichten. Die meisten Angehörigen der digitalen Bohème haben einen Brotjob, der ihnen das Überleben sichert und viel Freiräume gewährt. Zeugnisse und Formalitäten sind ihr egal. Stattdessen sind Respekt und Kontakte wichtig. Das führt dazu, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen und die digitale Bohème meistens in Projekten arbeitet. Projekte haben eine feste Deadline, aber die Zeiteinteilung währenddessen ist dem Freelancer selbst überlassen. Dabei überlässt die digitale Bohème den Markt nicht den anderen. Sie übernimmt Content, Vermarktung und Vertrieb ihrer Produkte und sucht sich selbst nur bessere Produktionsbedingungen. Mittlerweile finden wir ihre Vertreter in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und damit hat sie das Potenzial, die gesamte Arbeitswelt zu revolutionieren. Link Nummer 6. Viele Mitglieder der digitalen Bohème arbeiten im Kulturbereich. Nicht alle können in der digitalen Bohème arbeiten, denn auch ein Reiseblogger oder ein Online-Projektmanager brauchen Brot, eine Waschmaschine und andere Dinge, die sie nicht selbst herstellen können. Besonders erfolgreich sind die meisten Bohemians allerdings im Kultur- und Kreativbereich. Dessen Bedeutung nimmt ständig zu. In Deutschland ist die Zahl derjenigen, die in den Bereichen Kultur und Medien tätig sind, zwischen 1995 und 2003 um 320% gestiegen. Die Arbeitsplätze, die im industriellen Sektor und im Dienstleistungsbereich verloren gehen, werden im kreativen Bereich zum Teil ausgeglichen. Dabei gibt es im Kulturbereich immer weniger Unternehmen und der Anteil der Selbstständigen steigt ständig. 2003 lag er bereits bei über 40%, eine Zahl, die zum Beispiel in der Automobilbranche unvorstellbar wäre. Und doch ist es gerade dieser noch kleine Teil der Gesellschaft, der unsere Wirtschaft vorantreibt. Denn diese kreative Gruppierung fördert Lebensqualität, Inspiration und Offenheit. Das führt wiederum zu Innovation und Fortschritt. Dabei ist die neue Bohème maßgeblich durch das Internet beeinflusst. Sie nimmt neue Technik begeistert auf und kennt sich daher bestens mit dem Internet und digitalen Medien aus. Das wiederum macht sie zu einem gefragten Geschäftspartner und führt dazu, dass ihre Mitglieder an den verschiedensten Stellen der Gesellschaft andocken und dort ihre Vorstellung von Arbeit und Produktivität durchsetzen. Auch die Geschäftsmodelle der digitalen Bohème erinnern in ihrer Struktur oft an das Internet selbst. Es gibt keine Hierarchien, sondern Netzwerke und Verlinkungen, in denen jeder Anbieter selbstbestimmt und autonom arbeitet. Die Grenzen von Nationalstaaten, Familien oder Unternehmen werden dabei immer unwichtiger. Auch wenn ihre Lebens- und Arbeitsweise auf die ganze Gesellschaft abfärbt und eine große Faszination ausübt, lebt die digitale Bohème zu prekär, um ein Modell für alle zu sein. Um das zu ermöglichen, bräuchten wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jenes würde viel mehr Menschen ermutigen, selbstbestimmt, projektbezogen und innovativ zu arbeiten und dadurch der deutschen Wirtschaft vermutlich wichtige Impulse geben. Link Nummer 7. Zum Schutz der digitalen Bohème brauchen wir neue Copyright-Gesetze. Das Internet und die digitalen Technologien entwickeln sich rasant. Viele andere Bereiche der Gesellschaft können bei diesem Tempo nicht mithalten. Daraus ergeben sich so einige Probleme. Besonders zu spüren bekommt die digitale Bohème das im Bereich des Urheberrechts. Das Urheberrecht, das in Deutschland gilt, ist für die heutige digitale Zeit einfach nicht mehr angemessen. Kreative Werke beruhen heute viel stärker als je zuvor auf dem Kopieren, Einbauen, Samplen und Zitieren von fremden Werken. Memes zum Beispiel würden überhaupt nicht funktionieren, wenn jeder, der eins verwendet, dem ursprünglichen Urheber dafür eine Lizenz bezahlen müsste. Die alten Urheberrechte bedrohen die Kreativen und Künstler von heute mit horrenden Kosten für die Verwendung von Musik oder anderen Elementen. Der Dokumentarfilm Tarnation aus dem Jahr 2004 wurde zum Beispiel mit einer Digitalkamera aufgenommen und hatte Produktionskosten von insgesamt $218. Doch für die Musik, die in dem Film verwendet wurde, mussten die Filmemacher insgesamt $400.000 Lizenzgebühren bezahlen. Es ist offensichtlich, dass wir hier einen Weg finden müssen, die neuen Kunstformen zu fördern und gleichzeitig dem ursprünglichen Rechteinhaber einen gerechten Beitrag für sein Werk zukommen zu lassen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung sind die Creative Commons, die Lawrence Lessig, ein Juraprofessor in Stanford, zusammen mit einigen Kollegen entwickelt hat. Dabei handelt es sich um Lizenzmodellverträge, die ein sehr viel breiteres Spektrum des Erlaubten und Eingeschränkten abdecken. Mit ihrer Hilfe kann der Urheber zum Beispiel festlegen, dass sein Bild gratis weiterverwendet werden darf, wenn es unverändert und gemeinsam mit seinem Namen erscheint. Heute wird diese Möglichkeit vor allem von Bloggern verwendet. Wenn sie weiter verbreitet wäre, wäre mehr Kreativität im Internet möglich. Denn darum geht es doch eigentlich im Internet. Wir haben freien Zugriff auf unendlich viele Daten, Bilder, Töne und Texte. Dadurch wurde bis heute eine Unmenge an Kreativität freigesetzt. Der Medienwissenschaftler Douglas Rushkopf bezeichnet unsere Zeit sogar als eine neue Renaissance. Es wäre schade, wenn wir sie durch veraltete Rechtsprechung ausbremsen würden. Danke, dass du dir Wir nennen es Arbeit von Sascha Lobo und Holm Frieber angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist, die neue Arbeitswelt ist da. Und sie ist aufregend. Das Internet hat die digitale Bohème erschaffen. Ihre Mitglieder arbeiten selbstbestimmt nach den eigenen Werten und sorgen so für viel Kreativität und Innovation. Das macht sie nicht nur glücklich, es ist auch gut für die Wirtschaft. Und wie immer gilt, wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Wir nennen es Arbeit als Betreff und sag uns, was du denkst.